Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Religionsfreiheit, das ist ein Menschenrecht. Sie dürfen glauben, woran Sie wollen. Und auch wenn Sie denken, ja, Religionsfreiheit brauche ich nicht, weil ich glaube ja an nichts. Auch das gehört natürlich dazu. Also auch das an nichts glauben ist Teil dieser Freiheit. Aber natürlich nicht nur im Stillen und keiner merkt, sondern wenn man möchte, auch öffentlich leben. Ja, und deshalb wird es ein bisschen kompliziert, denn in der Ukraine soll die ukrainisch-orthodoxe Kirche verboten werden. Das hat das Parlament so beschlossen. Die Argumentation ist, dass diese ukrainisch-orthodoxe Kirche zu nah ist der russisch-orthodoxen, dem Moskauer Patriarchat, und das unterstützt den Krieg, den russischen Krieg. Man kann sich in diesen Begriffen vielleicht ein bisschen leicht verwirren lassen, aber das müssen wir, glaube ich, gar nicht. Denn die große Frage ist natürlich, ja, was steckt dahinter, was davon ist gut und wo stecken vielleicht auch Probleme darin? Und das kann Regina Elsner uns wunderbar erklären. Ostkirchenkunde und Ökumenik an der Katholisch-Theologischen Fakultät, das ist ihr Fachbereich an der Uni Münster. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Wenn wir uns auf den Kern konzentrieren, dann gibt es diese ukrainisch-orthodoxe Kirche, die trifft das geplante Verbot. Die Begründung, wie gesagt, die Nähe zur russisch-orthodoxen. Jetzt gehört dazu auch noch ein Moment, nämlich zu Beginn oder kurz nach diesem Krieg, da hat die ukrainisch-orthodoxe Kirche sich nämlich genau wegen dieses Krieges distanziert von der russischen. Aber offenbar nicht genug, nicht richtig oder warum auch immer. Es ist dem Parlament, der Regierung nicht genug.
Das ist ganz richtig. Nicht nur dem Parlament, sondern auch großen Teilen der Bevölkerung. Also es gibt wirklich Umfragen, die zeigen, dass in den letzten 2 Jahren der Unmut über diese Kirche gewachsen ist. Diese Kirche hat sich im Mai 2022 auf einem Konzil losgesagt von Moskau. Das heißt, man war bis dahin Teil der russisch-orthodoxen Kirche, des Moskauer Patriarchats. Man hatte eine große Selbstständigkeit, aber war eben Teil dieser Kirche. Man war dem Patriarchen von Moskau untergeben und so weiter. Und im Mai 2022 hat man das beendet. Man hat gesagt, man ist jetzt unabhängig und selbstständig. Das Problem ist, dass diese Formulierung im Kirchenrecht nicht vorgesehen ist. Im Kirchenrecht hat man entweder eine volle Selbstständigkeit, eine Autokephalie, eine sogenannte, oder man ist eben Teil einer anderen Kirche. Und dann ist die zweite Frage, die Sie ja auch gestellt haben, was hat man da eigentlich entschieden oder woran kann man das erkennen? Es gab zu diesem Zeitpunkt im Konzil die Entscheidung, die Liturgie zu ändern. Das heißt, man nennt nicht mehr den Patriarchen von Moskau jeden Sonntag im Sonntagsgottesdienst. Man hat die Statuten verändert, man hat alle Verbindungen zu Moskau aus den eigenen Dokumenten gestrichen. Und man hat auch sonst dafür gesorgt, dass eigentlich im Gottesdienstleben, im Leben der Gläubigen, die russische orthodoxe Kirche keine Rolle mehr spielt und das Moskauer Patriarchat eben nicht mehr weisungsbefugt ist über diese Kirche.
Aber Sie haben gesagt, da ist trotzdem viel Ärger da. Warum? Also weil das nicht gut genug, weil das nur sozusagen zelebriert wurde, aber nicht gut genug gelebt wurde oder weil doch noch Verbindungen da waren? Sie haben gesagt, viele Menschen ärgert das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ganz richtig, ja. Die Kirchenleitung dieser Kirche verhält sich tatsächlich nicht entsprechend dieser Entscheidung, muss man sagen. Also es gibt eine offizielle Entscheidung, aber dann gibt es natürlich die Handlungen jeden Tag, die die Menschen sehen. Und da gehört dazu, dass die Kirchenleitung das Patriarchat von Moskau bis jetzt kaum öffentlich kritisiert. Es gab ja Übernahmen von Bistümern in den besetzten Gebieten. Es gab Kollaborateure aus der eigenen Kirche, die mit Russland kollaboriert haben, die Staatsverrat begangen haben. Und da ist die Kirchenleitung vollkommen still. Man kritisiert diese Leute nicht, man versetzt sie still in den Ruhestand, aber man macht daraus eben kein Thema. Und das nimmt die Bevölkerung natürlich schon sehr deutlich wahr. Und gleichzeitig werden Menschen in der eigenen Kirche, die sagen, wir müssen noch deutlicher ukrainisch sein, die werden sehr stark kritisiert, teilweise Priester aus dem Amt geworfen und so weiter. Also da gibt es ein sehr großes Ungleichgewicht, was für die Bevölkerung im Krieg einfach wirklich ein großes Problem ist.
Diese Argumentation jetzt zu sagen, dann verbieten wir das. Da gibt es ja durchaus eine Logik, der man relativ einfach folgen kann, wenn man sagt, ja, diese militärische Aggression, die ist da und wenn Organisationen bei uns wirken, die da eben noch Verbindungen haben, geht das nicht. Ob man das jetzt so oder so sieht, aber ganz unabhängig davon ist das unter Umständen etwas, was im Sinne der Religionsfreiheit am Ende zusätzliche Probleme bringt, weil Sie haben ja schon innerhalb dieser Kirche diese unterschiedlichen Sichten beschrieben. Da entstehen ja jetzt möglicherweise große Spannungen.
Ja, das ist genau das Problem. Also dieses Gesetz sieht vor, dass dieser Religionsgemeinschaft, dieser Kirche nachgewiesen werden kann, dass sie Verbindung hat mit Russland. Aber wie will man das nachweisen? Und es gibt in diesem Gesetz verschiedene Kriterien, die quasi als Grundlage dienen können, um eine Kirche, eine Kirchgemeinde zu verbieten. Das heißt, es richtet sich gegen jede einzelne Gemeinde, egal ob diese Gemeinde jetzt tatsächlich Verbindung mit Moskau hat oder nicht. Und die Kriterien sagen zum Beispiel, dass man dafür als Beweis Dokumente der russisch-orthodoxen Kirche heranziehen kann. Also man sagt, wir können eine Gemeinde verbieten, weil in der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau in einem Statut steht, diese Kirche gehört zur russisch-orthodoxen Kirche. Und Sie verstehen, das ist ein Problem. Sie können nicht den Menschen ihren Glaubensraum, ihre Gemeinschaft nehmen, wenn sie Kriterien der russischen Kirche, des Aggressors, der natürlich manipulativ damit umgeht, als Grundlage legen. Also das Problem ist, dass eine gesamte Religionsgemeinschaft stigmatisiert wird als pro-russisch und sie mit diesem Gesetz nicht mehr auf die Einzelfälle wirklich schauen und sehen, wie viel pro-ukrainische Stimmung, wie viel pro-ukrainische Unterstützung in dieser Kirche tatsächlich passiert.
Also wenn ich Sie dann so ein bisschen nach einer persönlichen Einschätzung frage, wäre das sowas wie, ja, es ist ein Problem für Religionsfreiheit, aber es gibt Gründe.
Ja, ganz richtig. Also es gibt Gründe, genau hinzuschauen, an welchen Stellen Kirchenvertreter mit Russland kooperieren, die russische Ideologie unterstützen und das als religiös verschleiern, ne, oder hinter religiösen Argumenten verstecken. Dagegen muss der Staat natürlich vorgehen. Aber der Staat darf eben nicht die Religionsfreiheit von Menschen einschränken, weil er einen Verdacht hat oder weil Russland sagt, diese Kirche gehört zu uns, sondern er muss dafür sorgen können, dass Menschen, die ukrainisch sind, die die Ukraine unterstützen, die da keinerlei Vorwurf sich zu machen haben, dass die zu einer Religionsgemeinschaft gehören dürfen, zu der sie wollen. Das dürfen sie sich frei auswählen. Das steht in der Religionsfreiheit.
Interessanterweise taucht diese Kirche jetzt gerade innerhalb von 3 Tagen hier und da auf, mag Zufall sein oder nicht. Also es gibt einerseits auch in Estland den Punkt, dass die Kirche dort sagt, wir wollen uns von der russisch-orthodoxen eben wegen dieses Krieges abgrenzen und lossagen. Mhm. Dann gibt es morgen den Vereinten Nationen Tag, der daran erinnern soll, dass eben Religionsfreiheit zwar, ja, es gibt, aber dass überall auf der Welt Menschen deshalb Gewalt erleiden, unterdrückt werden, wegen ihres Glaubens oder auch Nichtglaubens. Darauf weist dieser Tag hin und in der Ankündigung für diesen Tag wird auch die russisch-orthodoxe Kirche als Problem genannt, weil sie eben, ja, so als legitimierender Teil eben für Gewalt ein Problem ist. Kann man sagen, das ist gerade in der orthodoxen Kirche, in den orthodoxen Kirchen einiges an Spannungen, was im Laufe dieses Krieges noch für später ein Problem wird, über die Ukraine und Russland hinaus?
Ja, das kann man sicher so sagen. Und es ist natürlich kein Zufall, dass überall die russisch-orthodoxe Kirche eine Rolle spielt. Denn diese Kirche ist tatsächlich in den letzten Jahrzehnten zu einem riesigen ideologischen Komplex geworden, der nicht mehr so wahnsinnig viel mit Religion zu tun hat. Und ich finde es auch wichtig, gerade bei der Ukraine immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir hier eine Gefahr haben, dass Religionsfreiheit verletzt wird, was von der ukrainischen Regierung ausgeht. Aber die eigentliche Gefahr und die Verletzung von Religionsfreiheit auf dem Territorium der Ukraine geht ganz klar von Russland aus, die eben überhaupt die Priester gefangen nehmen, die Kirchen zerstören und so weiter. Also da muss man immer die Verhältnisse auch im Blick behalten. Weil Sie Estland gesagt haben, dazu vielleicht nur noch ein letztes Wort. Das ist ein ähnlicher Prozess wie in der Ukraine. Da hat die Politik sehr stark Druck ausgeübt auf die Kirche, die eigentlich mit Moskau in Verbindung war, ihre Zusammenarbeit mit Moskau zu beenden. Und das ist ähnlich problematisch wie in der Ukraine, dass die Politik sich einmischt in religiöse Fragen, die Kirchen eigentlich innerhalb ihrer eigenen Struktur klären müssen. Aber natürlich reagiert das auf die reale Gefahr, dass Moskau völlig schamlos Religion benutzt, um die eigene Ideologie durchzusetzen und zu verbreiten.
Regina Elsner sagt das, Professorin für Ostkirchenkunde und Ökumenik an der Katholisch-Theologischen Fakultät Uni Münster. Danke Ihnen sehr für Ihre Expertise im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.